Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel, du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Game Feature.
Hier ist wieder das Game Feature Test Center mit einem frischen Spieletest für euch.
Hallo da draußen und herzlich willkommen, hier ist Game Feature und wir grüßen uns jetzt alle bei The Casting of Frank Stone. Grüß dich, Dennis.
Hi.
Na? Na? Bist du Frankenstein?
Ein bisschen. So, weil ganz, ich weiß nicht, warum das Frankenstein im Namen hat. So.
Ja.
Also, worum es hauptsächlich heute geht, ist ein kleiner Test zu dem Spiel The Casting of Frank Stone, welches ich machen durfte.
Genau. So, jetzt muss man dazu sagen, normalerweise kommen solche Spiele Ende Oktober raus, weil da so Halloween ist. Das kommt ein bisschen schon früher.
Die haben das schon fast Oktober, oder nicht?
Ja, ja. Man kann es langsam, ne? Es wird immer dunkler. Und dann kann man es auch spielen. Supermassive Games, das sollte den ein oder anderen Horrorfan ein Begriff sein, gerade wenn es Spiele betrifft.
Richtig. Und zwar mit Until Dawn, um ein Beispiel zu nennen, der Dark Pictures-Reihe oder von The Quarry.
Ja, gutes Spiel. Fand ich echt gut.
Ja. Haben sie sich jetzt aber gedacht, jo, wir schließen uns mal mit Behavior zusammen und machen mal einen Horror-interaktiven Filmspiel im Dead by Daylight-Universum.
Mhm.
Und da war ich so, wo ich zum ersten Mal damals bei der Ankündigung gesehen habe, mit, könnte für mich als Dead by Daylight-Spieler sehr interessant sein.
Interessant. Ja, und dann hat man natürlich immer diese bösen Zungen, die gleichzeitig sagen, das ist gar kein Spiel, das ist ein Film.
Richtig.
Kann man so sehen, muss man aber nicht so sehen, weil man kann genauso gut mit solchen interaktiven Spielen sehr viel Spaß haben. Oder Horror. Meistens sind es Horrorspiele, ne? Sagen wir mal so.
Richtig, richtig. Und hin und wieder ist das auch so hier in The Casting of Frank Stone, das sage ich schon mal vorab. Mhm. Also worum geht's? Wir spielen zwei Zeitstränge, einmal 1980, einmal 2024. Mhm. Und innerhalb der zwei Zeitstränge haben wir entsprechend halt eine eigene Gruppe Charaktere. So, die eine Hälfte der Charaktere, da geht's um eine Teenagerin, die heißt Madison, und eine etwas ältere Dame, die heißt Linda. Die sind in einem Herrenhaus und einem Anwesen drin, um sich mit einer Frau bezüglich eines Geschäfts, eines kleinen Filmchens zu treffen und zu verhandeln. Und die andere Gruppe, 1980, ist jetzt eine Gruppe unter Teenager-Freunden mit den Charakteren, die Chris, Linda, sag ich mal schon mal so vorab, und im Deutschen Jaime genannt. Ich nehme mal, im Englischen heißt er Jamie. Und okay. Ich musste da auch ein bisschen lachen. Und diese Teenager-Gruppe ist nämlich dafür da, um ja so einen gewissen Filmstreifen zu drehen. So. Mhm. Und zwar in einem Stallwerk, welches Hauptplatz der ganzen Geschichte einnehmen wird.
Okay. Gut.
Und natürlich gibt's dann den sogenannten Frank Stone, der natürlich eine sehr wichtige Rolle spielt innerhalb der ganzen Geschichte. Und wer Dead by Daylight kennt, könnte sich schon die eine oder andere Vermutung machen, wer Frank Stone überhaupt ist.
Mhm. So. Ja. Okay. Gut. Dann kennt man das Ganze, man spielt diese Gruppen, wechselt öfters die Charaktere und die können alle sterben. Gehe ich mal von aus.
Ganz genau. Also wir wechseln halt hin zwischen den verschiedenen Gruppierungen und den Jahren her, kapitelweise. Und ich habe mich mit einem Freund tatsächlich hingesetzt. Wir haben das Spiel im Koop gespielt.
Dass das auch geht, finde ich auch gut, ja.
Genau, beziehungsweise ein Teilkoop. Aufgrund von Zeitmangel habe ich den Rest dann selber zu Ende gebracht. Es ist dann so, wie man es von den anderen Supermassive-Titeln mit Air Query kennt. Und zwar, dass du halt den Controller je nach Charakter weiterreißt.
Ja.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass der eine Spieler jetzt 1980 spielt und der andere Spieler 2024. Aha. In der Zeit, was ich ganz cool finde eigentlich.
Mhm. Ja. Ja. Okay, und dann triffst du auch Entscheidungen oder Entscheidungen auf, wo du hinläufst.
Genau.
Wie man es kennt.
Genau, wie man es kennt. Du hast auch kleine Gebiete, wo du halt mit deinem Charakter rumlaufen kannst, um halt ja, für die Story her relevante Texte oder Nebentexte zu lesen, um so ein bisschen dieses Lore zu verinnerlichen. Oder halt auch Sammelgegenstände zu finden, wovon es nur Puppen und Schmuckstücke gibt. So. Mhm. Und ja, in den Dialogen selber, das, was du halt da auswählst, das entscheidet dann halt über die vorangegangenen Kapitel, was mit den Charakteren passiert, welche Enden du freischaltest. Es sind auch nicht wenige Enden, muss man halt sagen. Ich habe viele gezählt, auf jeden Fall. Und ja. Was jetzt leider so ein bisschen schade fand, wo ich mal direkt schon zu negativen Punkt geben möchten. Der Story-Ansatz, den fand ich interessant.
Ja.
Aber warum dauert es so unfassbar lange und es passiert so lange einfach gar nichts?
Muss ja erst aufbauen.
Bis diese Story mal was tut.
Okay.
Also da muss ich leider ein bisschen meckern, weil wenn ich mal so an Until Dawn denke, wenn ich an The Quarry denke oder wenn ich mal an die einzelnen da Pitchers Spiele denke, sei es selbst ein Man of Medan, welches jetzt nicht das beste Spiel von denen ist, so also da waren ja hin und wieder ja noch so Horror-Einflüsse drin.
Mhm.
So, die hast du in dem Spiel halt kaum bis gar nicht.
Die kommen erst spät im Spiel dann, oder?
Zumindest die Einflüsse, wo ich so gesagt habe, jetzt, das ist, da würde ich das schon sagen, das ist ein Jumpscare, so.
Ja.
Weiß ich nicht. Ach, ich war da so ein bisschen enttäuscht, so darüber.
Ja.
Und das Gleiche ist auch mit der Gefahrensituation.
Mhm.
Wo du in den anderen Spielen sehr viele Gefahrensituationen innerhalb der ganzen Geschichte hast, die, by the way, jetzt auch nicht lange geht. Ja, die anderen Spiele, die gingen etwas länger. Nicht deutlich, aber etwas länger. Ja, aber bist du in so 7 Stunden durch?
Mhm.
Sagen wir mal 7,5 Stunden, wenn du alles mitnimmst. Du bist so selten einer Gefahrensituation ausgesetzt. Selbst was du klicken musst, das sind eigentlich nur 3 Knöpfe im ganzen Spiel.
Diese Quicktime-Events meinst du dann, oder?
Du hast ja noch nicht mal richtig Quicktime-Events.
So, also klar,
du hast jetzt Fähigkeitschecks, das sind so eine Art Quicktime-Events, sage ich jetzt mal. So, die sind aber zum größten Teil halt fest auf den Punkt markiert so.
Okay.
Dann hast du etwas, wo du halt die ganze Zeit einen Knopf drücken musst, das ist aber immer der gleiche Knopf. So, da ist noch nicht mal Variation drin. Du drückst dann auf den Controller immer den gleichen Knopf so und denkst dir nur so, okay, warum verbinden die nicht mal sowas? Wenn ich mal an Query denke, wo du bei vielen Szenen mal um dein Leben rennen musstest, ja, dann musstest du ausweichen. Ja, du musstest halt gezielt so nach links, nach rechts steuern und so. Wenn du diese Gefahrensituation bei The Castle und Frank Storm mal hast, selbst das ist nicht drin. Ich war vorbereitet.
Okay.
Ich war tatsächlich vorbereitet.
So. Ich verstehe schon. Ja, gut, okay. Aber von der Präsentation und so fandst du es doch gut, oder?
Die Präsentation war vollkommen okay. Also es war interessant, auf jeden Fall. Also ich auch die Charaktere, ich mochte die Charaktere auch mit der Zeit. So.
Ja.
Ich wollte halt so wissen, was hat es mit dem einen Charakter da auf sich und warum ist es so, wie halt diese Welt ist. Ich meine, es ist ja verknüpft. Ja, also 1980 und 2024 ist halt durch diesen einen Film, den sie da drehen wollen, in den 80ern ist das halt verknüpft. So, und darum geht's ja hauptsächlich. Mhm. Und ich finde aber nur halt, dass sie die Charaktere so ein bisschen weggeworfen haben damit, an manchen Stellen.
Okay. Also meinst du, da wäre deutlich mehr Potenzial drin gewesen?
Definitiv. Also gerade im Dead by Daylight-Universum, was ja so von Paranormalität viel draus macht, ne, mit den ganzen wer Dead by Daylight gespielt hat, weiß, es gibt Entitos, es gibt die ganzen Killer, es gibt die ganzen Überlebenden. Es hat ja seinen Sinn. Und so. Und du versuchst halt, diese ganzen Sachen in The Castle of Frank Stone reinzubauen. Du kannst mehr rausmachen. Du kannst einfach viel, viel mehr rausmachen.
Okay. So. Jetzt ist die Frage, warum? Weil Supermassive kennt ja schon so die Sachen, wie sie es machen sollten.
Hm? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Tatsächlich.
Dark Pictures oder The Quarry und so, das funktioniert ja irgendwie. Oder Until Dawn besonders. Ne?
Also. Ich glaube, das Problem ist Dead by Daylight als Franchise selber.
Meinst du?
Ich glaube ja, weil die Dead by Daylight Lore an sich ja eigentlich so sagt, ja, die Überlegenen kämpfen halt immer oder versuchen halt immer von dem Killer zu fliehen. So.
Ja, ja.
Und das wiederholt sich. Und das wiederholt sich. Und das wiederholt sich. Und das wiederholt sich. Das ist halt eine Endlosschleife. So.
Mhm.
Für die Leute, die jetzt kein Dead by Daylight gespielt haben, generell, das war jetzt eine kleine Lore dazu. So, und The Castle of Frankstone geht natürlich einen, du bist in dieser Realität drin und versuchst, diese Geschichte damit zu verknüpfen.
Mhm.
Ja. Klar. Ich bin großer Fan, das sage ich ganz klar, ich bin sehr großer Fan von dem Fanservice, die geleistet haben zu Dead by Daylight.
Ja,
sei es Soundeffekte, sei es die Sachen, die man findet, sei es Fähigkeitschecks, sei es so Punkte, die man aus Dead by Daylight selber aus dem Spiel kennt, wenn man mal ein Überlebender war, halt und durch diese Karte da war, um die Generatoren einzuschalten, etc. pp. Das sind alles so Sachen, auch von der Storyline, so viele Sachen, da habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, das finde ich gut. Das, warum nicht mehr davon?
Ja. Das Gute daran ist ja wirklich, dass man auch auf dem PC, ich weiß jetzt nicht, ob es auf der Konsole so ist, aber dass man eine Demo herunterladen kann, sehe ich hier, dass man sich das ja auch mal selber ansehen kann, worauf man sich dann einlassen würde. Ne? Du hast ja noch so einen kleinen Kritikpunkt und der bezieht sich dann auf die Deluxe-Edition oder die Standardversion.
Ganz genau. Also, es gibt in der Deluxe-Edition ein sogenanntes Schnittstudio, welches man freischaltet. Wenn man es halt für 10 Euro mehr, glaube ich, gekauft hat. So, dieses Schnittstudio hast du auch in der Standard-Edition drin. Allerdings musst du dafür die Story einmal durchgespielt haben. Und ich weiß nicht, ob man sowas machen muss, nur damit man sagen kann, hör mal, ich habe eine Deluxe-Edition.
Ich gebe mehr Geld dafür aus, damit ich sofort schneiden kann oder zu den.
Was ja eigentlich schon mal gar keinen Sinn macht, weil du, was willst du? Also, das Schnittstudio ist jetzt nicht dafür da, um jetzt bestimmte Sachen zu schneiden. Das heißt nur Schnittstudio.
Dass man da hinkommt, ne?
Genau, dass man sich halt entsprechende Szenen auswählen kann, wo halt Entscheidungen getroffen werden oder getroffen worden waren und diese wiederholen kann, um andere Entscheidungen treffen zu können. Um halt zum Beispiel mehrere Enden am Ende zu haben. Oder halt zu sehen, was passiert, wenn ich das mache, was passiert mit dem Charakter, sowas halt.
Ja. Ja.
Und ich finde das so ein bisschen ja, nicht optimal zu sagen, ja, komm, wenn du die Deluxe Edition holst, dann hast du dieses Schnittstudio dabei. Das klingt für mich so ein bisschen nach
Paywall. Ja, Geldmacherei quasi.
Geldmacherei, ja. Also es ist eine Paywall, ohne dass es eine Paywall ist, sage ich jetzt mal. Weil im Endeffekt kriegst du es auch eine Standard-Edition freigeschaltet. Es ist einfach so ein Bait, würde ich schon fast sagen.
Ja, richtig. Ja. Ist ein bisschen komisch, ja. Das kennt man eigentlich so nicht. Ja. Ja, ist schon echt ein bisschen merkwürdig, so die Praktiken, was dahinter steht. Ne?
Mhm.
Gut, okay, aber grundsätzlich, wo befindest du dich mit der Wertung?
Ja, meine Wertung liegt leider bei einer 70, Mich ist so okay ist.
Ja. So. Also für Fans sicherlich interessant, für Fans des Genres. Also
ganz klar, für mich als Dead by Daylight-Fan hat der Fanservice funktioniert.
Ja.
Und das muss man den Spieler auch zugute halten. Ich weiß nicht warum. Also trotz so vielen Sachen, wo ich gerade rumgebeckert habe, der Fanservice, das für mich rausgeholt. Aber man muss halt Fan dafür sein. Ganz klar.
Ja. Ja. Sagen wir mal so, es gibt bessere Supermassive Games.
Auf jeden Fall.
Das muss man einfach so feststellen. Auch wenn es das Neueste jetzt hier entsprechend ist. Gut, okay, dann bedanke ich mich bei dir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.